Ja, freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Es war jetzt schon eine richtig gesegnete Zeit auch für mich. Und so möchte ich einfach noch mal kurz beten für das Wort hier, was der Herr mir gegeben hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du unsere Gemeinschaft lebendig machst, dass du jetzt auch dein Wort lebendig machst und dass wir einfach empfangen dürfen von dir, Herr, dass wir empfangen, was du für uns vorbereitet hast heute. Und ja, dass wir nicht so, wie wir gekommen sind, nach Hause gehen, sondern dass wir verändert werden, dass wir lernen dürfen und Leben empfangen dürfen und dass wir, Herr, zu Herzen jetzt weit machen dürfen, Herr, für das, was du reden möchtest, Herr, dass für jeden, was dabei ist, Herr, und ich danke dir, Herr, dass du einfach wirkst und dass nicht ich, Herr, jetzt was produzieren muss, sondern dass du es tust, Herr, dass du uns beschenkst, Herr, mit deiner Gegenwart, mit deinem Wort, Herr. Amen. So, also mein Thema ist irgendwie die letzten Tage für mich auch ganz spannend geworden oder besonders geworden. Ich habe ja auch Ich eigentlich schon lange Zeit mit diesem Thema, was ich heute mitgebracht habe, mir schon Gedanken gemacht, aber mich nie näher damit beschäftigt. Und es geht eigentlich um das Gewissen, um diesen Begriff oder dieses Thema an sich. Es ist erst vor ein paar Wochen so im Jugendhauskreis, wo ich dabei bin, so aufgekommen irgendwie. Und dann habe ich angefangen, da gleich Notizen zu machen. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und jetzt bin ich drauf gekommen, ja, das könnte eigentlich zur Predigt heute machen zum Thema, da mal meine Gedanken heute mitbringen, die Bibelstellen dazu und das ist noch nicht alles ausgereift, also ich habe jetzt nicht alles, was man dazu sagen kann, mitgebracht, aber ich denke, so als Einführung ist das heute ganz spannend, also für mich auf jeden Fall und ja, weil was mein Gedanke dabei war, oft lesen wir im Neuen Testament von diesem Wort Gewissen und ich war mir nicht sicher, was fange ich eigentlich damit an, wenn wir so im Kontext von Gott, Heiligen Geist und so weiter lesen und der alte Mensch, der neue Mensch und wie passt da noch irgendwie das Gewissen rein? Und das war so der Anstoß dazu, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen, um es auszuarbeiten, jetzt eben für die Predigt heute, aber werde ich auch in Zukunft im Jugendhauskreis, wo ich dabei bin, noch besprechen und ja, in der Vorbereitung hat mich das wirklich, ja, habe ich das ganz spannend gefunden. Vor allem auch, wie sich dieser Begriff eigentlich entwickelt hat. Möchte ich mal anfangen damit. Das kommt ja aus dem Griechischen, eigentlich dieses Wort Synodesis. Das ist so irgendwann entstanden im ersten Jahrtausend vor Christus. Und das war eigentlich so im juristischen Kontext, also so vor Gericht. Gewissen heißt eigentlich Mitwisser sein, also eher was Negatives, so Mitwisser in einem Verbrechen, quasi Mittäter, würden wir heute sagen. Also Mitwisser, da ist dieses Wort erfunden worden oder entstanden. Also ganz negativ eigentlich. Und entwickelt, dass es so im Sprachgebrauch häufig vorgekommen ist, hat sich das dann erst so im ersten Jahrhundert, aber diesmal nicht im griechischen Kontext, sondern im lateinischen. Also das Wort wurde aus dem Griechischen übernommen ins Lateinische und da gab es diesen Philosoph Seneca, vielleicht schon mal gehört, und der hat das Wort eigentlich populär gemacht, auch unter dieser Vorstellung von Mitwissen. Also bei Gewissen geht es eigentlich darum, dass da noch etwas ist, was auch weiß. Das ist so die Grundvoraussetzung dazu, was Gewissen eigentlich ist. Und zeitgleich zu dieser lateinischen Entwicklung des Begriffs hat sich das dann auch im Neuen Testament entwickelt, oder? Da sehen wir, ich glaube, es sind 32 Bibelstellen, wo das Wort vorkommt. Und das sehen wir, da ist diese Entwicklung, was das Wort eigentlich bedeutet, noch gar nicht so abgeschlossen. Also auch alles, was ich heute sage, da kommen wir drauf, dass es gar nicht so leicht ist, zu definieren, was bedeutet Gewissen eigentlich, wie verstehen wir das? Und dann gab es noch jemanden, auch im ersten Jahrhundert, diesen jüdischen Philosoph Philo, der hat dann im Judentum dieses reine Herzen einfach quasi ersetzt durch das reine Gewissen. Also er hat so diese Worte geändert, das war so seine Vorstellung davon. Und er hat dann angefangen, eben dieses Negative, eben das Mitwissen, was ja eher was Negatives ist, was Überführendes ist, zu ersetzen und angefangen, dass es das Gewissen eben nicht bloß ein Ankläger ist, sondern es kann auch Richter oder Fürsprecher sein. Also es kann je nach Kontext, wenn wir unschuldig sind, jemand uns verklagt, kann es für uns sprechen, unser Gewissen. Oder wenn uns niemand anklagt und niemand was weiß, dann kann es uns ja schlecht reden, kann es uns sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht. Also es war so sein Zusatz von Philo, diesem jüdischen Philosophen, dass eben Gewissen verschiedene Ausprägungen haben kann, positive und negative. Und da ist ja eigentlich schon der Ursprung, wenn wir von Gewissen heute reden, können ein gutes Gewissen, ein schlechtes Gewissen haben. Es ist ja eigentlich grundsätzlich mal neutral, was Gewissen bedeutet. Und um das noch vielleicht abzugrenzen, ich habe mir auch die Frage gestellt, hat denn Gott ein Gewissen? Und bin dann drauf gekommen, nee, es macht keinen Sinn. Also Gewissen ist etwas, was der Mensch hat, weil es heißt ja die Beurteilung von Gut und Böse. Klar, Gott kann beurteilen, was gut und böse ist, aber es heißt ja auch, sich selber zu beurteilen. Und Gott ist ja das Gute, sagt die Bibel. Also Gott braucht kein Gewissen. Gott ist der Ursprung von unserem Gewissen, sage ich mal. Also Gewissen ist etwas, was der Mensch und nur der Mensch in sich trägt. Also es soll quasi eine Art moralischer Kompass für uns sein. Und was ich dann spannend gefunden habe, eben habe ich ja gesagt, es kommt aus dem Griechischen so die Wortbedeutung mit Wissen. Und dann im Neuen Testament zu dieser Zeit, also im ersten Jahrhundert nach Christus, hat sich das entwickelt. Was sagt denn das Alte Testament denn eigentlich? Wenn es das im Neuen Testament gibt, Gewissen, und das auch häufig vorkommt, was heißt das denn eigentlich oder bedeutet das dann im Alten Testament? Und da gibt es das Wort ja eigentlich noch nicht. Aber trotzdem finden wir dieses Konzept oder diese Vorstellung im Hebräischen. Und das gibt es diese Bibelstelle zum Beispiel im 2. Samuel, Kapitel 24, Vers 10. Und da heißt es, aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Und wir wissen die Geschichte, er kommt drauf an, eine Volkszählung zu machen und das kommt er dann schnell drauf, das ist falsch. Und hier ist eben diese Reaktion. Erst tut er etwas und dann im Nachhinein schlug ihm das Herz. Und das Herz schlägt ihm. Das ist eigentlich das Gewissen. Diese Vorstellung im Hebräischen ist noch anders. Im Griechischen haben wir so das Gewissen, was irgendwie vom Körper getrennt ist. Wir beurteilen uns moralisch. Aber im Alten Testament sehen wir, dass der Mensch noch so ganzheitlich ist. Das Herz fängt an zu schlägen. Der Körper verändert sich aufgrund unserer moralischen Vorstellungen. Plötzlich schlug ihm das Herz. Auch im Psalm 16, Vers 7 lesen wir, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Also hier finden wir auch diese Vorstellung, dass die Niere diese Funktion des Gewissens hat. Also es sind so die körperlichen Elemente, die einspielen in das, was wir eigentlich fühlen in unserer Seele, was da vor sich geht. Das kann das Herz sein, das kann die Niere sein. Also es funktioniert doch ein bisschen anders im Alten Testament. Und es ist ja eigentlich auch ganz spannend, wie sich da wieder das Rad gedreht hat von dem Hebräischen, wo ja unsere Seele Einfluss auf unseren Körper hat, auf die Funktionen da oder die Vorstellungen, so wie heute wieder in unserem Naturwissenschaftlichen, wo wir sagen, wir können am Körper Dinge ändern, damit es uns psychisch gut geht, dass es der Seele gut geht. Das ist ja lange Zeit jetzt nicht so im Denken der Menschen gewesen, aber das finden wir eben schon im Alten Testament, diese Vorstellung, dass alles zusammengehört, dass man das nicht so trennen kann. Also haben wir jetzt gesehen, im Neuen Testament kommt das vor, im Alten Testament noch etwas anders. Und da ist auch schwierig, wenn wir jetzt schon von Herz und Niere und so, was irgendwie dieses Konzept von Gewissen in sich trägt, gehört haben. Da bin ich auch drauf gekommen, dass diese ganzen Begriffe eben, die wir gerne Körper, Geist, Seele, den Menschen einteilen, dass die sehr austauschbar sind. Wir lesen das in Hiob 27, Vers 6 zum Beispiel, da wird von der Elberfelder übersetzt, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Mein Herz schmäht nicht einen meiner Tage. Und in der Schlachter 2000 lesen wir stattdessen, ich halte an meiner Gerechtigkeit fest und werde sie nicht loslassen. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Also auch in den Bibelübersetzungen sind diese Begriffe Herz, Gewissen oder auch andere Begriffe, die da vorkommen, austauschbar in vielen Bereichen. Und da muss man immer vorsichtig sein, wenn man sagt, das Herz funktioniert so oder so und das ist die Aufgabe vom Verstand, vom Herzen, vom Körper, von der Seele, dass diese Dinge oft austauschbar sind. Und da finde ich es immer interessant, wenn man dann die Übersetzungen auch vergleicht, was da die unterschiedlichen Meinungen sind, wie das funktioniert und das übersetzen kann. Was jetzt noch eine Sache ist, die auch die moderne Vorstellung von Gewissen unterscheidet von dem, was wir vor der modernen Zeit eigentlich gesamtheitlich finden, ist die Vorstellung, wann das Gewissen aktiv wird. Da wir haben jetzt gehört von David, als er das Volk gezählt hatte, als es vorbei war, schlug ihm das Herz. Also diese Vorstellung, man beurteilt etwas, nachdem es geschehen ist. Das ist eigentlich immer das, was wir lesen im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir sehen das ja auch schon bei Adam und Eva. Sie waren erst vor dem Sündenfall, war alles in Ordnung. Dann passiert das und dann kommt Gott in den Garten und erst als es vorbei ist, merken sie, hoppala, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt verstecken wir uns. Also da ist ihr Gewissen quasi aktiv geworden, als es vorbei war, als es geschehen ist. Davor war, haben sie sich keine Gedanken gemacht, weil ihr Gewissen war sie noch rein. Heutzutage ist es schon so, dass man sagt, ja, wir beurteilen eigentlich, was wir tun, schon bevor unser Gewissen aktiv wird. Also wir denken uns jetzt so, ja, ich könnte jetzt lügen, aber danach wäre mein Gewissen wahrscheinlich belastet. Deswegen tun wir es nicht. Und diese Vorstellung ist eben eine ganz moderne Vorstellung von Gewissen. Wenn wir von Gewissen reden, müssen wir immer aufpassen, reden wir davon, ob etwas nach der Tat passiert oder etwas schon davor beurteilt werden kann. Weil in der Bibel finden wir das eben nur, wenn es danach schon passiert, grundsätzlich. So. Und was lesen wir jetzt eigentlich im Neuen Testament? Ich habe ja gesagt, dieser Begriff kommt aus dem Griechischen, nicht aus dem Hebräischen. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass Jesus nie vom Gewissen geredet hat. Also im Neuen Testament finden wir das Gewissen als Begriff oder als Konzept eigentlich nur bei Paulus im Hebräerbrief, sowie in der Apostelgeschichte. Also bei Paulus eben, weil er viel unterwegs ist, seine Missionsreisen ist unter den Heiden und den Griechen, bei den Römern, also da verwundert es nicht, dass er zum Gewissen kommt. Also es scheint so ganz natürlich entstanden zu sein, um sich verständlich zu machen bei den Menschen, die ihm zuhören, dass er anfängt vom Gewissen zu reden. Und auch bei Paulus müssen wir das Gewissen eher als ein Mitwissen verstehen. Also ein Mitwissen um die Situation, in der man sich befindet, ein Mitwissen um die Normen, die gelten. Also das Gewissen an sich ist nicht der Ursprung von dem, wovon wir überzeugt sind, sondern es beurteilt wissentlich anhand eines Gesetzes. Also zum Beispiel das Gesetz Gottes, wir kennen es und dementsprechend handelt unser Gewissen dann, ob wir uns gut oder schlecht fühlen, weil wir Gottes Gesetz kennen. Das Gewissen erfindet nicht selber irgendwas, sondern es beurteilt anhand etwas Vorhandenem. Und da lesen wir dann in Römer 2, Kapitel 2, Vers 15 zum Beispiel, schreibt Paulus, da geht es ja darum, dass es eigentlich gar keinen großen Unterschied zwischen Juden und Heiden gibt. Und dann schreibt er über die Heiden, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Also sein Argument hier ist, die Juden haben das Gesetz, aber die Heiden haben das Gesetz eben nicht, aber sie hören das Gesetz zwar nicht, aber sie haben in ihrem Innern das Gesetz, das von Gott kommt, was allen Menschen gegeben ist, schon irgendwie so diese Vorstellung, dass da ein richtig und falsch gibt. Ihr Gewissen entschuldigt sie oder klagt sie an. Und da schreibt er, dass das ganz relevant wird an dem Tag, der Gott das Verborgene der Menschen richtet. Also unser Gewissen sollte uns nicht egal sein, sondern es sollte uns anspornen, dass wir ein gutes Gewissen haben. Das ist immer wieder das Thema der Bibel. Denn es schreibt hier, das ist nicht vorbei. Es kommt ein Tag des Gerichts und dann ist das Verborgene, was in unserem Gewissen stattfindet, plötzlich vor Gott sichtbar und klagt uns an. Und gerade wenn wir zu dem Punkt Anklage kommen, wo unser Gewissen uns anklagen kann, selbst wenn Menschen uns nicht anklagen, da kommen wir zu der Bibelstelle im Hebräer, Kapitel 10, Vers 22. Das hat mir auch ein bisschen überrascht, das so zu lesen. Aber da geht es eigentlich darum, was geschieht, wenn wir uns bekehren. Und da lesen wir, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also er schreibt hier davon, dass wir gereinigt sind, eben am Leib gewaschen mit reinem Wasser, aber auch die Herzen besprengt. und damit vom bösen Gewissen gereinigt. Also wenn wir Christen sind, hat Gott unser Gewissen gereinigt. Da ist wieder diese Verbindung. Es ist nicht bloß unser Herz neu, nicht bloß unser Herz besprengt, sondern es steht auch in Verbindung mit unserem Gewissen. Dass unser Gewissen eigentlich im Tag unserer Bekehrung, wenn wir wiedergeboren sind, wenn Gott uns neu macht, sollte unser Gewissen rein werden, sollte es frei sein von allem, was uns belastet. Weil ich denke, wenn wir Gott begegnen, wenn wir das Evangelium hören, dann kommt ein schlechtes Gewissen über uns, was wir für Sünde sind, was wir alles falsch gemacht haben. Aber Gott reinigt uns davon. Und wenn wir, ich denke, jeder von uns hat schon Christen erlebt, die sich bekehrt haben und dann immer noch mit einem schlechten Gewissen geplagt werden von ihrem alten Leben her. Und da sehe ich eigentlich, dass dieser Prozess der Bekehrung, des Freiwerdens, der Reinigung noch nicht abgeschlossen ist. Sondern da müssen wir noch beten, da müssen wir noch erwarten, dass Gott handelt, dass er wirklich das Gewissen reinigt. Wer sich bekehrt, wer neu in die Gemeinde kommt, der hat ein reines Gewissen, so wie er ein reines Herz hat. Also das schreibt er hier in Hebräer 10, Vers 22. Wir können von unserem schlechten Gewissen befreit sein. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir da frei werden, das lesen wir immer wieder, dass wir uns wirklich ein gutes Gewissen bewahren. Eben, wir haben es schon gehört, die Heiden, die nach ihrem Gewissen handeln, das anklagt oder entschuldigt, das wird am Ende wird das vor dem Thron Gottes relevant sein. Und da lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 24, Vers 16, da schreibt er, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, dem ich allen glaube, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht, die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wieder Ungerechten sein wird. Und jetzt kommt es, daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Also er verteidigt sich hier seinen Glauben, Paulus ist es, und er schreibt, er übt sich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben, eben weil es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Also das ist sein Argument, weil diese Auferstehung kommt, weil es nicht vorbei ist, wenn wir sterben hier auf Erden. Deswegen sollen wir uns bemühen, immer ein unverletztes Gewissen zu haben, dass wir quasi mit Gott und den Menschen im Reinen sind. Also ist ein schlechtes Gewissen ist wie eine Wunde in uns. Es ist nicht bloß ja, etwas Theoretisches, sondern es benötigt Heilung und Freiheit, dass wir, so wie unser Herz rein sein soll, soll unser Gewissen alle Zeit rein sein, damit wir dann auch vor Gott mit einem reinen Gewissen stehen können. Darum geht es, dass wir auch als Christen uns dieses reine Gewissen bewahren. Und da gibt es im Neuen Testament jede Menge Kontroversen zu dem Thema, wo wir merken, dass ja, Geschwister nicht so miteinander umgehen, dass das Gewissen rein bleibt. Und das finde ich auch ganz interessant, was Paulus dann da für Lösungsanschläge gibt oder wie wir uns da verhalten sollen. Dass eben Gewissen nicht bloß etwas ist, was uns innerlich betrifft, sondern was auch auf andere Einfluss hat. Dass wir ihre Gewissen verletzen können. Ich denke, das wissen wir alles, da geht es um dieses Opferfleisch, diese Thematik, die im 1. Korinther ja sehr detailliert und ausführlich angeht. Und da geht es eigentlich darum, im 1. Korinther Kapitel 8, Vers 10 schreibt er das, gibt er diese Empfehlung. Also da gibt es Menschen, die haben noch ein schlechtes Gewissen, wenn sie Opferfleisch essen, und andere, die haben schon Erkenntnis, dass das in Ordnung ist. Und dann schreibt er hier, denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Ja, das ist schon mal diese Eingangssituation. Du hast die Freiheit, etwas zu tun, und dann ist jemand anderes, der sieht dich und wird dadurch angespornt, dasselbe zu tun, aber eigentlich hat er das gar nicht so persönlich erkannt, dass das in Ordnung ist. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Das finde ich so stark, wie harte Worte er hier eigentlich verwendet. Ja, wir reden so von unserem Gewissen. Ja, jetzt habe ich halt mal ein schlechtes Gewissen, wird schon wieder in Ordnung sein morgen und alles ist gut. Aber hier redet er wirklich davon, dass jemand umkommt durch ein schwaches Gewissen und durch ein verletztes Gewissen. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Also das ist eigentlich nicht etwas, was uns bewusst sein sollte, weil es ist praktisch. Wir reden jetzt ja heute nicht so viel von Opferfleisch, aber wir haben ja ganz andere Themen, die uns betreffen. Zum Beispiel klassische Themen sind so eben das Sprachengebet oder eine Frau, die predigt oder so Sachen halt. Wir haben, ich denke, jede Menge Themen, wo manche ein gutes, reines Gewissen haben und das völlig in Ordnung finden und andere Christen, pass auf damit, das ist nicht gut. Dürfen wir das wirklich? Und er bringt hier eben das, dass wir sogar gegen einen Bruder sündigen, wenn wir sein Gewissen so verletzen. Und so sündigen wir sogar gegen Christus. Und da gibt er diese Empfehlung. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Da wird es jetzt ganz praktisch. Er sagt hier, er verzichtet meinetwegen sein ganzes Leben darauf, Fleisch zu essen, um seinem Bruder keinen Anstoß zu geben. Also um diese Einheit, diese Freiheit eigentlich im Geist in der Gemeinschaft zu bewahren, wo jeder sich wohlfühlt, wo jeder sagt, ja, ich habe ein reines Gewissen, ich bin hier dabei, ich fühle mich hier ja dazugehörig bei dem, was abläuft. Dafür begrenzt er sich so stark oder würde er sich so stark begrenzen. Ich denke, das sollte auch für uns ein Weckruf sein, weil wir doch gerne eben, wie wir heute auch schon ein bisschen geredet haben, viel streiten zwischen den Gemeinden und zwischen den Brüdern und Schwestern. Aber hier bringt er ganz was anderes rein, diese Rücksichtnahme auf das Gewissen der anderen, diese Rücksichtnahme darauf, dass andere das anders sehen, eine andere Erkenntnis haben. Wir haben ja gelesen hier ganz am Anfang, denn wenn jemand dich, der die Erkenntnis hast, das heißt, wir haben vielleicht Erkenntnis, die andere noch nicht haben. Es ist nicht bloß menschlich was, sondern es ist auch eine geistliche Komponente dabei. Gott gibt uns Erkenntnis und nicht jedem dasselbe. Also wenn jemand diesen Mangel an Erkenntnis hat, dann müssen wir Rücksicht nehmen auf diese Menschen, auf diese Brüder und Schwestern. Dazu fordert uns Paulus auf, dass unsere Gewissen alle rein bleiben dürfen, besonders die der Schwachen. Da sehen wir jetzt schon, wie das Gewissen eigentlich funktioniert. Das Gewissen so als das zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir sehen, das Gewissen ist schon bei den Heiden vorhanden. Und da denke ich, ist schon von Gott etwas gegeben, dass jeder Mensch das in sich trägt. Aber ganz besonders, wenn wir uns bekehren, da kommt neue Erkenntnis dazu. Das Gewissen sollte eigentlich ausgefüllt sein, nicht von unserem Verstand, nicht von unseren gesellschaftlichen Werten, sondern es sollte gefüllt sein von der Erkenntnis des Heiligen Geistes. Er sollte eigentlich der Ursprung dessen sein, was unser Gewissen als gut oder schlecht empfindet. Das heißt, unser Gewissen ist eigentlich was Geistliches. Das sollte was Geistliches sein. Es ist nicht zwangsläufig so. Aber wir sollen uns eben Gott immer ähnlicher werden lassen. Wir sollen vom Geist geleitet sein. Das ist es, was unser Gewissen füllen soll. Und da stellt sich eben die Frage, wie ändert sich unser Gewissen eigentlich? Eben unser Gewissen ändert sich, wenn wir neu geboren werden, dann erhalten wir ein reines Gewissen, habe ich schon gesagt. Das heißt, unser Gewissen im Laufe des Lebens verändert sich. Wenn wir Christ werden, wird nochmal ein Neustart gemacht quasi und dann sollen wir dieses reine Gewissen bewahren und darauf Acht haben, dass jeder dieses reine Gewissen in der Gemeinde auch hat. Und das heißt auch, dass wir Einfluss nehmen können auf unser Gewissen und besonders auch auf das Gewissen von anderen. Und das sehen wir auch, wo es heißt im 1. Timotheus 1,5, so, jetzt muss ich die Bibelstelle finden. Da schreibt der Paulus an den Timotheus. Also Paulus bringt ihn da in die Gemeinde und gibt ihm Anweisungen, dass er die Gemeinde, der Gemeinde Weisung geben soll, ihnen dienen soll und sie lehren soll. Und im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5, schreibt er ihm hier, das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also unser Gewissen kann durch die Lehre beeinflusst werden, die wir empfangen. Eben wir sehen das mit dem Opferfleisch, das war so praktisch, wenn da falsche Lehrer kommen, die Irrlehren verbreiten. Du musst dich fernhalten von diesem Opferfleisch, du musst in den Tempel gehen, dein Gebet dort sprechen oder so Sachen. Dann ist das eine Lehre, die weitergegeben wird und es macht die Gewissen schwach. Und so ist Timotheus hier beauftragt, Weisung in der Gemeinde zu geben, damit diese Liebe entsteht aus reinem Herzen und gutem Gewissen, dass die richtige, die Wahrheit ans Licht kommt und dass das Gewissen gut wird. Hier sehen wir wieder, das Herz spielt mit rein, der Glaube spielt mit rein, also Gewissen, Glaube, Herz, ist alles immer wieder verbunden. Wir lesen von Leuten, die ein schwaches Gewissen haben, dass sie vom Glauben abkommen, dass sie Schiffbruch erleiden an einer Stelle. Also wenn unser Gewissen als Christen ja beschädigt ist, wenn es nicht rein ist, dann ist unser Glauben schwach, dann können wir unseren Glauben sogar verlieren. Paulus übergibt dann sogar Menschen dem Satan, weil sie Lästerer sind, und der Kontext war, dass ihr Gewissen schwach geworden ist, dass sie im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Also das Gewissen spielt da rein. Von daher ist gesunde Lehre das, was unser Gewissen formt, und da können wir eben alle beteiligt sein. Weil gesund lernen, die gesunde Lehre zu haben, das heißt, dass wir auch persönlich die Verantwortung haben, die Bibel zu lesen und das auch weiterzugeben und zu korrigieren. Und wenn wir einander korrigieren, dann kommt es ja gar nicht zu dem Vorfall, dass der eine Opferfleisch isst und der andere es sehen muss und schwach wird, weil alle Bescheid wissen. Weil dann können wir da schon vorbeugend handeln, dass jeder auf derselben Wellenlänge ist. Und was mich auch überrascht hat, weil ich denke, dass nicht so oft berücksichtigt wird, ist auch, dass das Gewissen eine große Rolle spielt im Dienst. Also wenn wir einen Dienst in der Gemeinde haben, steht auch im Apostelbrief, nicht Apostelbrief, im 1. Timotheusbrief, im Kapitel 3, Vers 9, da heißt es über die Diener, also die Diakone, dass sie ehrbar sein sollen, nicht doppelzüngig, nicht vielen Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn nachgehen. Das sind alles Dinge oder Kategorien, die wir kennen, wo wir Leute beurteilen, wo diskutiert wird. Aber dann steht da auch dieses Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Also auch das Gewissen muss hier beurteilt werden. Hat jemand ein schlechtes Gewissen, dann ist er gar nicht geeignet für den Dienst als ein Leiter, als ein Diakon. Eben weil es heißt, das Geheimnis des Glaubens muss bewahrt werden. Das heißt, diese gesunde Lehre, die eigentlich den richtigen Glauben erzeugt in uns. Durch ein reines Gewissen, das steckt hier zusammen. Da sehen wir, dass das Gewissen eine enorme Kraft hat bei Paulus. In allem, was er erzählt, eben die Erkenntnis, ja sogar das Sündigen gegen Christus spielt rein ins Gewissen und so weiter. Also das Gewissen dürfen wir nicht unterschätzen. Ich denke, dass es mir auch bewusst geworden, dass wir dafür beten sollen, weil dass unser Gewissen rein bleiben, dass Gott uns die Erkenntnis schenkt, dass wir ein heiles Gewissen haben. Dass wirklich diese Reinigung immer wieder neu ist, dass wir erkennen, wie ich schon die Bibelstelle vorgelesen habe, freimütig vor dem Thron Gottes sollen wir erscheinen. Freimütig, das heißt ja, dass wir auch diesen Frieden in uns haben, diese Freiheit. Ein reines Gewissen heißt, dass wir Freiheit haben. Wenn unser Gewissen belastet ist, dann heißt es in der Bibel auch, dass jemand unruhig ist. Ein Mörderer wird den Rest seines Lebens Unruhe in sich haben, wird geplagt sein, gejagt sein. Und wir sollen uns fernhalten von ihm, steht im Alten Testament. Das heißt, unser Gewissen entscheidet über Frieden oder und Ruhe oder ob Unfrieden, Unruhe in unserem Herzen ist. Und wenn wir das so betrachten, dann heißt ja, der Friede ist ja auch eine Gabe Gottes, Ruhe, in die Ruhe Gottes kommen. Das heißt, es geht direkt auf unsere Beziehung mit Christus ein, unser gutes Gewissen. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann holt uns das raus, dann sind wir eben nicht freimütig vor dem Thron Gottes, sondern, denke ich, ganz praktisch halten wir uns fern. Dann wollen wir nicht in der Bibel lesen, weil wir uns überführt fühlen und wir trauen uns gar nicht zu beten, weil wir das Gefühl haben, wir können es eh nicht ernst meinen oder es steht was zwischen mir und Gott. Also da fehlt diese Freimütigkeit dann. Also das zeigt uns, wir brauchen dieses reine Gewissen, um freimütig mit reinem Herzen vor Gott zu sein, dass wirklich dieser Frieden da ist, vor Gottes Thron zu erscheinen und einfach diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und da denke ich noch ein paar abschließende Gedanken zum Thema. Uns all das gehört haben, wie wichtig unser Gewissen ist eigentlich, um vor Gott zu stehen. Um vor Gott in einer gesunden Beziehung zu sein, habe ich mich natürlich auch gefragt, können wir unserem Gewissen vertrauen? Das ist eigentlich eine schwierige Frage, oder? Wenn wir sagen, so viel hängt von unserem Gewissen ab und doch machen wir auch Fehler, doch sehen wir, dass die Erkenntnis nicht da ist. Und das ist eben der Punkt, dass unser Gewissen nicht perfekt ist, dass unsere Erkenntnis noch nicht vollständig ist, aber doch sollen wir gemäß unserer Erkenntnis handeln. Wenn du sagst, du musst dich von Opferfleisch fernhalten, das irgendwie gefährlich für dich ist, dann solltest du es eben nicht essen. Dann solltest du nach deiner Erkenntnis, nicht nach der Wahrheit, die objektiv ist, sondern nach deiner Erkenntnis, die in deinem Gewissen ist, handeln, damit dein Gewissen rein bleibt. Also so, denke ich, müssen wir unserem Gewissen vertrauen, aber eben, wie ich gesagt habe, auch ins Gebet gehen, dass Gott uns unser Gewissen so leitet, dass wir von den richtigen Dingen überzeugt sind, dass wir von den richtigen Dingen frei sind und die richtige Freimütigkeit haben. Und diese Frage auch, ist das Gewissen überhaupt etwas Gutes? Jetzt wissen wir die Antwort schon, aber wenn wir so hören eben, wir sollen ja eigentlich vom Geist Gottes geleitet sein, nicht von irgendwie einem moralischen Kompass so in uns, dass wir denken als Mensch, wir wissen es eh schon. Aber das Gewissen ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges, dass selbst Menschen, die Gott nicht kennen, schon zwischen richtig und falsch in einer gewissen Weise unterscheiden können. Und dadurch zieht uns das Gewissen ja auch zu Gott. Also es ist eigentlich das, was in uns drin ist, was Gott uns in uns verankert hat, das uns zu ihm hinbringt. Dass wenn wir das Evangelium hören, wenn wir Erkenntnis von der Wahrheit empfangen, dass unser Gewissen dann sagt, ja, ich muss dazu jetzt reagieren entsprechend und mich demütigen und ja sagen zu Jesus. Oder ansonsten kriegen wir ein schlechtes Gewissen oder sonst müssen wir unser Gewissen verdrängen und ignorieren. Also das Gewissen ist etwas enorm Wertvolles, denke ich, was Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Und von daher ist es etwas Gutes, dass wir ein Gewissen haben und sollen auch entsprechend unserem Gewissen handeln eben. Weil wir können ja nicht bloß ein schlechtes Gewissen haben, sondern wir können unser Gewissen auch ignorieren. Wir können selber uns beeinflussen, dass wir einfach unser Gewissen ausschalten. Und da ist eben die Gefahr drinnen. Dass wir uns auch selber prüfen müssen, wo habe ich früher eigentlich mich anders gefühlt von meinem Gewissen her als heute. Wenn ich heute lüge, betrifft mich das noch. Früher war ich vielleicht tief betroffen, oje, jetzt habe ich einen riesen Fehler gemacht und heute interessiert es mich schon gar nicht, heute mache ich das gewohnheitsbedingt. Dann habe ich mein Gewissen eigentlich schon ausgeschaltet. Dann habe ich weder ein schlechtes noch ein gutes Gewissen, sondern dann ignoriere ich das einfach. Dann habe ich das zur Seite gelegt, was Gott mir eigentlich gegeben hat, um mich auf dem richtigen Pfad zu bewahren. Das Gewissen ist wichtig, es ist, denke ich, grundlegend für vieles, was wir tun. Und eben, es führt uns zu Gott zurück, so in der Verbindung eben, wie, dass das Gewissen durch den Heiligen Geist auch geleitet ist. Dass wir sollen das Gewissen als etwas, was vom Menschen ist, nicht trennen von dem, was von Gott kommt, sondern es soll eins werden. Wir sollen eins sein mit Gottes Willen, dass unser Gewissen erfüllt ist eigentlich von dem, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Und das ist eigentlich das, was ich so zum Thema Gewissen jetzt, ja, mir Gedanken gemacht habe, auf dem Herz gehabt habe. Gewissen, es betrifft uns persönlich in der Gemeinde, ja, ganz praktisch. Aber wie gesagt, wenn wir den Begriff in der Bibel lesen, spielen da andere Vorstellungen mit, wie wir es vielleicht heute so allgemeingültig im Kopf haben. Von daher muss man da auch immer ein bisschen aufpassen. Gewissen eher etwas Mitwissen, etwas, ja, was im Nachhinein geschieht. Also es ist noch nicht so diese Vorstellung entwickelt, wie wir den Begriff heute verwenden würden. Und eben auch sehr viel austauschbar mit dem Herzen zum Beispiel oder anderen Begriffen, die den Menschen beschreiben. Aber ich denke, wir haben ein bisschen eine Zurüstung erfahren, wie wir mit dem Begriff umgehen oder mit Gewissen, was das eigentlich für unser Leben relevant macht. Und wie ich schon auch angesprochen habe, mein Herz ist, dass wir mehr auf das Gewissen Acht haben, mehr für unser Gewissen auch beten und uns bewusst sein, wie wichtig es ist für uns, für unsere Leiter und für uns als Gemeinden. Amen. Amen.